36.000 Mal Denunziation. Auf 1 zeigt das wahre Ausmaß der Überwachung. Corona-Schikanen im Visier. FPÖ will jetzt alle Ministerien durchleuchten. Und die Medizinrechtlerin Beate Bahner sagt im Interview des Tages, die Masernpropaganda macht mich sprachlos. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seit vergangenem Jahr wird das Internet in Deutschland verstärkt von NGOs überwacht, im Auftrag der Behörden. Dazu wurden mehrere Organisationen zu sogenannten Trusted Flaggern ernannt, also vertrauenswürdigen Hinweisgebern. Ihre Aufgabe? Sogenannte Meinungsverbrechen im Netz melden. Nun zeigt sich das wahre Ausmaß dessen, was Kritiker längst als digitale Denunziation bezeichnen. Zwischen Januar 2024 und Ende Juni 2025 wurden rund 36.000 Verdachtsmeldungen an das Bundeskriminalamt übermittelt, fast alle durch NGOs. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD hervor. Besonders aktiv zeigten sich die Organisationen Hessen gegen Hetze und die Meldestelle Respekt. Und die Strafverfolgungsbehörden reagieren offenbar prompt. 31.000 dieser Meldungen wurden als strafrechtlich relevant eingestuft. Für Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ein Alarmsignal. Der Meldeeifer kennt offenbar keine Grenzen. Polizei und Justiz werden so zum Vollstrecker der NGO-Agenda gegen die Meinungsfreiheit. Erst wurde der AfD-Abgeordnete Joachim Paul in Ludwigshafen von der Wahl ausgeschlossen. Jetzt trifft es den Nächsten. Auch Uwe Detert, Bürgermeisterkandidat im nordrhein-westfälischen Lage, darf nicht antreten. Der Vorwurf lautet Zweifel an seiner Verfassungstreue. Doch wie schon bei Paul bleibt die Grundlage für den Ausschluss nebulös. Gegenüber Auf1 bricht Detert nun sein Schweigen und erklärt, dass er sich gegen die Anschuldigungen gar nicht erst verteidigen durfte.
Nein, also überhaupt nicht. Wie gesagt, die Anwürfe standen im Raum. Wurden einfach als diese hingenommen. Sie berufen sich auf eine Recherche von einem Herrn Schindler, Journalist der Welt, der auch in Teilen die, ja, ich sag mal, die Dinge aus dem Zusammenhang gerissen hat, dann letztendlich neu zusammengefasst hat und dadurch dementsprechend auch eine neue Darstellung erwirkt hat.
Die Finanzierung von NGOs durch die CDU-geführte Bundesregierung ist offenbar noch teurer als bisher bekannt. Das zeigt der Haushaltsentwurf der schwarz-roten Koalition. Schon am Dienstag wurde publik, das umstrittene Programm Demokratie leben soll im kommenden Jahr 182 Millionen Euro erhalten. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weitere Posten tauchen nun auf. So fließen 18 Millionen Euro in das Förderprogramm Menschen stärken Menschen. Empfänger sind laut Bundesfamilienministerium unter anderem Stiftungen und Migrantenorganisationen. Auch NATO-nahe Einrichtungen profitieren. 700.000 Euro erhält die Deutsche Atlantische Gesellschaft, 500.000 Euro das ESPEN-Institut. Beide setzen sich laut Haushaltsvermerk für die transatlantische Gemeinschaft ein. Das ESPEN-Institut engagiere sich zusätzlich für, Zitat, das Ideal einer freien und offenen Gesellschaft. Seit Mai stehen 3 deutsche Staatsbürger auf der Sanktionsliste der Europäischen Union, darunter die Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper. Die Folgen sind drastisch. Beide dürfen in keinen EU-Staat außer Deutschland einreisen. Ihre Konten sind eingefroren. Und das ganz ohne Anklage, ohne Urteil, nur durch einen einfachen Beschluss aus Brüssel. Einzige Möglichkeit zur Gegenwehr ist eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Und nur für diesen Zweck dürfen die Betroffenen noch Spendengelder verwenden. Doch selbst dieser letzte Rechtsweg soll nun offenbar blockiert werden durch gezieltes politisches Debanking. Das erklärte die Anwältin der beiden, Verena Wester, exklusiv gegenüber Auf1. Für die Finanzierung der Klage hatte sie ein Spendenkonto eingerichtet.
Dieses Konto ist seit gestern Morgen eingefroren. Die Bank hat das Konto dicht gemacht. Ich habe keine Verfügungsgewalt mehr über dieses Konto. Dafür ich jetzt auch allerdings bereits außergerichtlichen Rechtsstreit jetzt bereits mit der Bank. Habe diese aufgefordert, das Konto ab sofort wieder freizugeben, den Klage angedroht im einstweiligen Rechtsschutz. Denn, und das habe ich mich natürlich selbstverständlich abgesichert, als ich das Mandat übernommen habe, dass Personen, die auf der Sanktionsliste stehen, natürlich eine Rechtsberatung, dass ihnen diese zusteht, eine Prozessbegleitung, dass eben effektiver Rechtsschutz eben halt gewährt wird. Und natürlich gehört dazu auch, den Anwalt zu bezahlen. Dazu gehören auch die Prozesskosten, die selbstverständlich vom Anwalt vereinnahmt werden dürfen.
Was die Sanktionen für Alina Lipp und Thomas Röper konkret bedeuten und warum die Entscheidung der EU auch als Warnung an andere Journalisten zu verstehen ist, das erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Während in Europa also nach Ansicht von Kritikern politische Gegner durch Kontosperren mundtot gemacht werden, greift US-Präsident Donald Trump jetzt hart durch. Bereits Anfang August unterzeichnete er eine Exekutivverordnung gegen das sogenannte Deep Banking. Banken in den USA sind nun verpflichtet, bis Dezember offenzulegen, ob sie Kunden wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugungen abgewiesen haben, um diese Fälle rückgängig zu machen. Im Hintergrund sind wachsende Beschwerden über politisch motivierte Diskriminierung. Auch Trump selbst war laut eigenen Angaben von solchen Maßnahmen betroffen. Etwa durch Großbanken, die ihm die Zusammenarbeit aufkündigten. In der EU bleibt Debanking dagegen an der Tagesordnung. Allein auf eins wurden mehr als 10 Spendenkonten gekündigt, auf mutmaßlich politischen Druck. In Österreich hatte die FPÖ bereits im April einen Antrag gegen die Praxis eingebracht, abgelehnt mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS. Die FPÖ-Menschenrechtssprecherin Elisabeth Heiß begrüßt nun Trumps Schritt und spricht von einem Weckruf für Österreich. Sie betont, es geht hier um nichts Geringeres als die Existenzgrundlage von Menschen, Vereinen und Unternehmen, die es wagen, eine andere Meinung als der Mainstream zu vertreten. Auch auf eins ist in erschreckender Regelmäßigkeit vom Debanking betroffen. Nicht weniger als 11 Konten hat man unserem Sender inzwischen genommen. Sogar im vermeintlich zensursicheren Ungarn. Bis heute fehlt uns daher ein öffentliches Spendenkonto. Man hofft, so unsere Aufklärungsarbeit finanziell auszutrocknen. Doch dank unserer Zuschauer sind wir immer noch täglich auf Sendung. Wenn Sie ebenfalls unsere Arbeit unterstützen wollen, können Sie uns bereits durch einen kleinen Einkauf unter auf1.shop fördern. Erst gestern besuchte Bundeskanzler Friedrich Merz demonstrativ den Marinestützpunkt in Rostock. Nun wird klar, auch auf See laufen die Kriegsvorbereitungen auf Hochtouren. Wie das Verteidigungsministerium gegenüber auf 1 bestätigt, prüft die Bundesregierung derzeit, ob die Kapazitäten deutscher Häfen für den Ernstfall ausreichen. In der offiziellen Antwort heißt es wörtlich, dabei hat das Bundesministerium der Verteidigung auch Bedarfe für den Verkehrsträger See, mithin auch Fähigkeiten zum Hafenumschlag berücksichtigt. Aktuell werte man aus, welchen konkreten Bedarf es für die maritime Infrastruktur gebe. Dabei arbeite man eng mit dem Verkehrsministerium zusammen. Hintergrund der Prüfung ist ein Vorstoß des Zentralverbands Deutscher Seehäfen. Dieser hatte den Ausbau seiner Anlagen gefordert, ausdrücklich mit Blick auf mögliche Truppenanlandungen im Verteidigungsfall. Die Kosten dafür rund 3 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Talfahrt in Deutschland treibt immer mehr Menschen in die Armut. Das zeigen die aktuellen Erwerbslosenzahlen für August, die am Freitag von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wurden. Demnach ist die Zahl der Arbeitslosen auf über 3 Millionen gestiegen. Dazu kommen 7,7 Millionen Menschen, die nur im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Gleichzeitig schrumpft der Arbeitsmarkt. Die Zahl der freien Stellen sank im Vergleich zum Vorjahr um 68.000 auf nur noch 631.000. Kritiker sehen darin ein deutliches Signal. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist kein Zufall, sondern die direkte Folge eines gezielten Arbeitsplatzabbaus, ausgelöst durch den Great Reset in der Wirtschaftspolitik. Beginnt nun die Corona-Aufarbeitung in Österreich. In Wien kündigte die FPÖ am Freitag gleich 2 Untersuchungsausschüsse an. Zuerst soll der rätselhafte Tod von Justizsektionschef Christian Pilnacek beleuchtet werden. Der Antrag dazu wird am 23. September im Nationalrat eingebracht. Sobald diese kompakte Untersuchung abgeschlossen ist, will die Partei einen zweiten, deutlich umfassenderen Corona-U-Ausschuss starten. Das Ziel ist eine ressortübergreifende Aufarbeitung der Pandemiepolitik. Im Visier sind dabei alle betroffenen Ministerien, vom Kanzleramt bis zur Landesverteidigung. Im Fokus stehen laut FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker unter anderem die Schikanen gegen die Bevölkerung, politischer Druck der ÖVP auf Beamte, das Krisenmanagement im Gesundheitsministerium und die wirtschaftspolitischen Folgen des Lockdown-Kurses. Auch die millionenteuren Medienkampagnen der Regierung während der Pandemie sollen unter die Lupe genommen werden. Die Vorarbeit dafür läuft bereits. Eine parteiinterne Taskforce sei mit der Sammlung relevanter Daten und Fakten beauftragt. Ob die Corona-Aufarbeitung auch strafrechtliche Folgen haben könnte, diese Frage beantwortet Christian Hafenecker exklusiv bei Auf 1.
Also zu Beginn muss man sich einmal bei der Regierung, bei den Regierungsparteien, bei den Verliererparteien dafür bedanken, dass sie vor den Verfassungsgerichtshof gezogen sind und uns damit die Möglichkeit gegeben haben, einen weiteren Untersuchungsausschuss zum Thema Corona zu machen. Das eröffnet uns die Möglichkeit, dass wir nicht nur das Innenministerium und die Schikanen, die gegenüber der Bevölkerung von dort heraus verübt worden sind, untersuchen können, sondern wir können den Untersuchungsausschuss jetzt viel, viel breiter anlegen, nämlich über alle Ministerien und alle wesentlichen Institutionen bis hin zur Wirtschaftspolitik und zur Medienpolitik, was die Systemmedien betrifft. Das heißt, wir sind gerade dabei, in einer Taskforce die vielen Anfragen, die wir bereits parlamentarisch eingebracht haben, aufzuarbeiten und in die Vorbereitung für den Corona-Untersuchungsausschuss mit einzubeziehen. Und da will man euch dann sehen, wer die politische Verantwortung für das Corona-Desaster zu tragen hat. Für uns ist es klar, wir werden es aber dann auch politisch und parlamentarisch untermauern. Und am Ende kann es natürlich sein, dass es auch zu strafrechtlichen Konsequenzen geht, vor allem dann, wenn es um die nicht sachgemäße Verwendung von Steuergeldern geht. Das alles werden wir sehen, aber es wäre nicht der erste Untersuchungsausschuss, der zu entsprechenden Konsequenzen geführt hat.
Nicht nur Deutschland und Österreich kämpfen mit den Folgen unkontrollierter Zuwanderung, auch Portugal steht zunehmend unter Druck. Nach dem Wahlerfolg der rechtskonservativen Chega-Partei gerät Premier Luis Montenegro ins Straucheln. Die Regierung reagiert mit einer deutlichen Verschärfung ihrer Migrations- und Integrationspolitik. Im Fokus steht dabei eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Wer sich einbürgern lassen will, soll künftig bis zu 10 Jahre warten und Sprach- sowie Kulturtests absolvieren müssen. Hinzu kommt, Eingebürgerten könnte bei schweren Straftaten die Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden. Eine Maßnahme, die in Deutschland und Österreich gerne reflexartig als verfassungswidrig bezeichnet wird. In Portugal könnte sie nun bald Gesetz werden. Es war ein Samstag, der Geschichte schrieb. Am 29. August 2020 strömten Hunderttausende Menschen nach Berlin für Freiheit, Grundrechte und gegen die autoritären Corona-Maßnahmen. Es war eine der größten regierungskritischen Kundgebungen der vergangenen Jahrzehnte. Was diesen Tag besonders machte? Der Protest war friedlich. Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten standen Seite an Seite, vereint im Widerstand gegen das Pandemieregime. Doch das Establishment reagierte mit Härte. Da so gut wie niemand eine Covid-Maske trug oder die Abstandsregeln einhielt, begannen die Sicherheitskräfte schnell mit der Auflösung. Sogar Wasserwerfer waren vor Ort, wurden aber noch nicht eingesetzt. Trotz oder gerade wegen dieser Repression wurde der 29. August zum Symbol. Für viele ein Tag, der Mut machte und deutlich zeigte, wie schnell Demokratie zur Simulation werden kann. Und wir kommen zum Interview des Tages. Im Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Eglinski widerlegt die Medizinrechtlerin Beate Bahner in gewohnter Schärfe gängige Mythen zur Masernimpfung.
Sind die mediale Berichterstattung und die politischen Maßnahmen zu den Masern angemessen? Das fragen wir heute die Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner, die gerade ein umfassendes Buch zu diesem Thema herausgegeben hat. Frau Bahner, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo lieber Herr Eglinski, gerne, immer wieder für Sie, sehr gerne. Und ja, ich habe es jetzt in der Hand. Letzte Woche habe ich noch ein Stück Papier, aber hier ist es wirklich, es ist ein echtes Buch.
Dann lassen Sie uns gleich darüber reden. In den Mainstream-Medien, Frau Bahner, werden Masern zuletzt im Gleichklang als hochansteckend und potenziell tödlich beschrieben. Können Ihre Recherchen das bestätigen?
Also hoch ansteckend ja, weil tatsächlich man davon ausging, auch die STIKO beispielsweise im Jahr 1972, da wurde sie gegründet, im Übrigen ausdrücklich oder vermutlich nur zur oder insbesondere zur Empfehlung des Masernimpfstoffes. Da ist man davon ausgegangen, dass wirklich jedes Kind die Masern durchmacht. Und also ist es hoch ansteckend. Das ja, aber hoch ansteckend ist auch jeder Schnupfen und jedes sonstige, was auch immer, Erkältungsvirus. Potenziell tödlich, Da kommt es jetzt auf die Definition an. Na klar, man starb um die Jahrhundertwende durchaus in einer hohen Zahl, auch an den Masern, aber das waren andere soziale, hygienische, medizinische, technische Umstände. Heute sind die Masern, jedenfalls seit der Meldepflicht, gab es nur noch eine Handvoll Todesfälle. Das bei jährlich und in den letzten, ich glaube, 10 Jahren überhaupt kein Todesfall, während in den letzten 10 Jahren 10 Millionen Menschen gestorben sind. Also potenziell tödlich. Ja, das Leben ist potenziell tödlich und es kann vielleicht auch durch Masern irgendwie zu einem Todesfall kommen. Bei sehr geschwächten, immunsupprimierten Patienten mag das vorkommen, aber tatsächlich so die Meldedaten, insbesondere auch der letzten Jahre, kein einziger Todesfall und auch von schweren Masernfolgen sagt das RKI nichts.
Frau Banner, was
meine Recherchen können das nicht bestätigen, dass es jetzt aktuell und hier in unseren Zeiten tödlich ist und auch diese Texas-Geschichten, Masernkinder in Texas gestorben. Das sagte mir erst gestern ein Arzt, mit dem ich früher eng und gern zusammengearbeitet habe. Seit Corona hat sich das dann geändert. Ja, aber Texas, ja, sag ich Texas, das wurde behauptet. De facto waren es Behandlungsfehler zweier, und zwar sehr bedauerlich, zweier Kinder, die die Masern hatten, aber dann falsch behandelt wurden, nachweislich. Das haben Ärzte in einem Team geprüft und bestätigt.
Wenn Frau Bahner den Ball hat, muss man reingrätschen, um zu Wort zu kommen. Was sind die brisantesten Ergebnisse Ihres neuen Buchs? Klären Sie unsere Zuschauer bitte auf.
Also die brisantesten Ergebnisse sind die unredlichen Aussagen der Institutionen, denen wir vertrauen sollen und vertrauen wollen. Ob das die WHO ist, die Panik macht für ein paar Masernfälle in Europa, angeblich 10 Maserntote, wo es 10 Millionen in diesem WHO-Raum Europa gibt, sollen also angeblich auch 10 Masern-Todesfälle sein. Ob die richtig behandelt wurden, ist hier nicht geklärt. Aber auch das zeigt eine Quote von 1 zu 1 Million. Die Unredlichkeit der Aussagen des RKI, Beispiel. Es braucht die zweite Masernimpfung mit einer Quote von 95%. Aber die erste Masernimpfung verursacht schon nach Aussage des RKI selbst bei 92% der Geimpften eine Masernimmunität. Das ist jetzt nicht so sehr schwer zu kalkulieren, dass dann wohl nur 8% maximal eine zweite Impfung benötigen, nicht aber 95%. Das ist unredlich. Dann insbesondere, und das lege ich immer wieder über das Buch hinweg dar, die Unredlichkeit der Aussagen des Bundesverfassungsgerichts zur angeblichen Verfassungsmäßigkeit der Impfpflicht von Kita-Kindern und des damit verbundenen Betretungsverbotes. Ich zeige, dass nicht etwa die Impfung dienlich und sinnvoll und vernünftig ist, wie es das Bundesverfassungsgericht behauptet, sondern angesichts des negativen Nutzenrisikos absolut kontraindiziert. Und all diese falschen, widersprüchlichen oder unredlichen Aussagen dieser Institutionen, RKI, WHO, Gesundheitsministerium, Bundesverfassungsgericht, die machen mich schon sprachlos, muss ich sagen. Also es gibt noch sehr viel mehr, aber das ist einfach nur beispielhaft für meine brisantesten Ergebnisse meines Buches, das sehr typisch ist eigentlich für die gesamte Impfpropaganda.
Frau Bahner, Sie haben gerade schon das Nutzen-Risiko-Verhältnis angesprochen. Sie sagten auch, die erste Impfung würde zu 92% Schutz führen. Bedeutet das, die Impfung verhindert Masern?
Definitiv können wir schon sagen, angesichts der Tatsache, dass wir pro Jahr nur noch ein paar hundert Masernfälle haben, bei, Achtung, 600, also gemeldete Masernfälle, bei etwa 600 Millionen ambulanter Behandlungsfälle pro Jahr, entfällt eine von 1 Million auch auf die Masern. Das heißt, wenn wir früher, vor 50 Jahren, fast alle, ich hatte die Masern nicht, ich hatte die Windpocken, meine Schwester hatte Mumps, also ist vielleicht nicht jedes Kind hat die Masern gehabt, aber so ist die Aussage der STIKO, so hat die auch kalkuliert, können wir definitiv sagen, dass die Masernimpfung die Masernerkrankung selbst, abgesehen von einer Versagerquote, die bis zu 20% gehen kann, aber schon verhindert. Das kann man sagen. Der Preis dafür ist allerdings sehr hoch.
Bietet denn eine durchgemachte Maserninfektion auch Vorteile? Sie haben gerade gesagt, Frau Barner, Sie selbst hatten die Masern nicht. Ich hatte sie als Kind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter dafür gesorgt hat, dass auch meine Schwester flugs angesteckt wurde von mir. Und dann wurden wir zusammen in unser Kinderzimmer gelegt, hatten eine coole Zeit. Das war im Grunde genommen relativ symptomlos. Und naja, wenn ich heute in den Spiegel gucke, dann darf ich sagen, es ist eigentlich alles gut gegangen, aber haben Sie da auch Erkenntnisse gewonnen, dass eine durchgemachte Maserninfektion Vorteile bietet?
Na, absolut. Also das sagt ja nun zum einen schon das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsinstitutionen selbst. Sie sagen, eine Masernerkrankung hinterlässt eine lebenslange Immunität. Das heißt, man ist lebenslang vor einer erneuten Masernkrankheit geschützt. Während das RKI bei der Impfung ganz klar konstatiert, die Impfung induziert niedrigere Antikörperspiegel als eine durchgemachte Erkrankung. Das ist das eine. Aber die solche Krankheiten, solche Kinderkrankheiten stärken auch das Immunsystem. Ich möchte mal hier nur beispielhaft den Dr. Thomas Cowan aus USA, der ist anthroposophisch orientiert, zitieren. Er sagt, ein krankes Kind mit Fieber befindet sich in keiner Notlage. Es geht durch einen Lernprozess, der nicht permanent unterbrochen werden darf, um Körper, Geist und Immunsystem auf ihre lebenslangen Aufgaben vorzubereiten. Oder eine amerikanische Ärztin, ebenfalls Dr. Jane Donegan, aber da gibt es auch die ganzen deutschen tollen Ärzte, die ich auch in meinem Buch zitiert habe, die das alle bestätigen. Sie sagt, wir bekommen ansteckende Krankheiten, weil unser Körper in bestimmten Abständen einen Reinigungsprozess benötigt. Insbesondere Kinder profitieren von den Ausschlägen oder Exantheme, diese Masernflecken, diese Kuppelflecken, wie sie medizinisch genannt werden. Kinder machen damit Entwicklungssprünge durch, wenn sie richtig behandelt werden. Also ja, und darüber hinaus bietet die Masernimpfung auch den sogenannten Nestschutz für Säuglinge, mindestens 12 Monate. Das bietet eine schwangere Mutter oder eine Mutter, die geimpft wurde gegen Masern, eben nicht. Und jetzt kommt das Perfide. Jetzt sagt man, unter anderem müssen auch Säuglinge bis 12 Monate geschützt werden durch diese Masernpflicht. Ja, also eine der schützenswerten Gruppen, obwohl gäbe es die Masernimpfung nicht, sondern die Durchmachung der Krankheit, wären diese Säuglinge nicht irgendwie, hätten sie Nestschutz und wären nicht vulnerabel. Ob sie tatsächlich vulnerabel sind, ist im Übrigen allerdings auch das nie in einer Studie nachgewiesen worden. Es wird eben so behauptet, wie so vieles andere auch behauptet wird. Aber ja, Maserninfektion hat auch Vorteile.
Was Frau Barner Eltern empfiehlt, deren Kinder sich mit der Masernimpfpflicht konfrontiert sehen, erfahren Sie in der Langversion des Gesprächs unter www.auf1.tv. Bis 18 Uhr hätte Marla Svenja Liebig ihre Haftstrafe in Chemnitz antreten sollen, doch die Aktivistin hat andere Pläne. Sie will erst später am Abend erscheinen, um sich vor dem Gefängnis noch einmal an ihre Anhänger zu wenden. Wie wird der Staat reagieren? Mit einer filmreifen Verhaftung oder gar mit Polizeigewalt gegen Liebig und ihre Begleiter. Auf eins ist vor Ort, die Live-Berichterstattung läuft auf Telegram. Doch wer ist Marla Svenja Liebig eigentlich? Oder bis vor rund einem Jahr Sven Liebig? Ein schriller Provokateur, wie Gegner und Kritiker behaupten? Oder eine Frau, die für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpft?
In ihrer Heimatstadt Halle an der Saale ist Marla Svenja Liebig seit vielen Jahren eine schillernde Figur. Schon lange vor den Corona-Protesten organisierte sie regelmäßig Demonstrationen und Kundgebungen. Der Mitteldeutsche Rundfunk nannte sie einst einen Dauerprotestierer. Im Jahr 2020 versuchte sie sogar vorsorglich bis 2067 regelmäßige Protestveranstaltungen anzumelden. Mit provokanten Aktionen gelang es der Patriotin stets, mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Im Frühjahr 2015 sorgte Liebig innerhalb der Linkspartei für erhebliche Verwirrung. Unter Verwendung einer Meldeadresse in Sachsen reichte die damalige Pegida-Aktivistin unbemerkt einen Mitgliedsantrag beim Sächsischen Landesverband von Die Linke ein. Die Mitgliedschaft war jedoch nur von kurzer Dauer, da Liebig sich weigerte, Beiträge zu zahlen. In einer Stellungnahme der Partei hieß es damals: Sven Liebig ist mittlerweile bekannt dafür, mit provokanten Aktionen gegen unsere Partei in die Öffentlichkeit zu drängen. Sie selbst durfte diese Worte als Kompliment verstanden haben. Unvergessen bleibt eine Szene aus dem Jahr 2017, als Liebig sich als Imam verkleidet an einem Infostand der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde beteiligte. In einer inszenierten Predigt verkündete sie Passanten, als Muslim die Freiheit des Grundgesetzes auszunutzen, bis das Grundgesetz durch die Scharia ersetzt ist. Auch während der Corona-Jahre blieb Liebig lautstark. Selbst wenn sie schwieg, war dies eine bewusste Aussage. Über einen eigenen Webshop vertrieb sie Masken mit der Aufschrift Maulkorb sowie gelbe Sterne mit dem Wort Ungeimpft im Zentrum, die in der Protestbewegung bundesweit eine gewisse Beliebtheit erlangten. Die Welt darf gespannt sein, wie die mutige Aktivistin ihre Haftzeit gestalten wird.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.